Haben Sie beim Singen diesen hellen Punkt an der Decke gesehen? Da war ganz schön lebendig, ne? Wissen Sie, woher der Punkt kam? Wessen Uhr? Ja. Wahnsinn! Die One hier sitzt so schön im Schatten, aber ihre Uhr wurde von der Sonne so bestrahlt, dass dieser kleine Punkt an der Decke hin und her gehüpft ist, wie so ein kleiner Frosch. Alles gut. Im letzten Lied war der Schatten auch auf deiner Hand. Es ist immer hilfreich, um sich konzentrieren zu können, dass man weiß, wohin gehört was. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie das sofort rausgefunden haben, dass dieser hüpfende Fleck zu One Hees Uhr gehört. Haben Sie das direkt gemerkt? Wer hat einen Moment gebraucht? Ja, ich habe nämlich auch einen Moment gebraucht. Ja, also es liegt am Alter, Christian. Ja, hat der Gerhard jetzt den Pointer an oder was ist hier los? Ne? Also es war irgendwie so, wo kommt das denn jetzt her? Und es hört ja nicht auf. Ne? Und dann habe ich gesehen, es ist One Hees schöne Uhr, die da so leuchtet. Immer gut, dass man weiß, wo ist der Ort, ja, wo das herkommt, was mich irritiert oder meine Aufmerksamkeit erhascht. Ja? Passt gut zu unserem Hebräerbrief heute Morgen, Kapitel 13, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Beim Hebräer wird eine Sache ganz klar. Wenn es um Jesus geht, braucht es einen Ort. Es braucht einen Ort. Einen Ort, den man unmittelbar mit der Person Jesus verbindet. Ein Ort, wenn man von diesem Ort hört, dass man direkt weiß, es geht um Jesus. Also ein Pseudonym für Jesus, ein Alias, wie man das heute so schön sagt, ja. Ein Ort, der dem ganz gleich ist, wer und was Jesus ist. Und dann wissen wir sind ja alles Bibelleser hier, wir wissen, dass es diesen Ort, der ganz unmittelbar mit Jesus verbunden wird, dass dieser Ort viele Jahrhunderte vorher schon installiert wurde, angekündigt wurde in der Bibel. Und wir wissen auch als Bibelleser, dass dieser Ort zeigt, was stattfindet. Dieser Ort steht für etwas, was passiert. Und wir wissen, da geht es um das Sterben. Und dieser Ort zeigt auch, wen dieser Ort ereilt. Und zwar den, der mit Schuld, mit Verfehlung und mit Sünde zu tun hat. Ein Ort, der mit Jesus zusammengebracht werden soll, der aber für Schande steht, für Ausstoßung, für Verachtung. Ein Ort, wo es kein Leben gibt, sondern wo es ums Sterben geht. Und dann wird uns im Hebräerbrief dieser Ort beschrieben als liegend draußen vor der Stadt, außerhalb der Stadt. Genau dort, wo keine Menschen sind. Außerhalb der Zivilisation. Außerhalb der schönen Gemeinschaft, nach der wir uns sehnen. Außerhalb vom Singen, vom Lachen, vom Kreativsein, vom Gestalten, vom Unterwegssein, vom Leben. Außerhalb davon. Und dann müssen wir uns doch die Frage stellen, ist Jesus nicht in die Welt gekommen? Ist er nicht zu den Menschen, bei den Menschen gewesen? War er nicht mitten unter ihnen? alles vertraute Sätze aus der Bibel. Er kam in sein Eigentum. Er war bei den Seinen. Er war eben mitten unter ihnen. Und jetzt soll aber Jesus mit einem Ort verbunden werden, der genau das Gegenteil darstellt. Draußen vor der Stadt. Historisch gesehen war Golgatha im Norden Jerusalems gelegen, eben an der Straße ein Ort, wo man Tierreste entsorgt hat, wenn man eben Opferungen im Tempel durchgeführt hat. Das Blut wurde geopfert im Tempel. Tierreste wurden entsorgt, draußen auf diesem Hügel von Golgatha. Es war ein Ort an einer Straße gelegen, wie uns Matthäus und Markus erzählt, wo Menschen vorbeigingen. Das war kein Ort, wo man sich aufgehalten hat, wo man sich versammelt hat, wo man gerne war, sondern es war im Grunde genommen ein Ort, den man passieren musste, um irgendwie in die Stadt reinzukommen. Da, wo das Leben ist und die Gemeinschaft. Da, wo der Handel ist. Da, wo die Entwicklung der Persönlichkeit stattfindet, all das. Ja, und an diesem Ort, außerhalb der Stadtmauer, für Opferabfälle bestimmt, dieser Ort, Golgatha, Schädelstätte, dieser Ort soll jetzt mit dem Namen Jesus so verbunden werden, dass beides austauschbar zusammengehört. Und da sehen wir, dass die Bibel einen ganz seltsamen Fokus hat, weil der Jesusname, der wird ja gerne verbunden vielleicht mit der ersten großen Wundertat Jesu, die Hochzeit zu Kanaan. Also, welcher Prophet unter Gottes Himmel hat Wasser in Wein verwandelt? Ja, das sind doch die schönen Geschichten. An denen wollen wir doch dranhängen. Tolle Tempelreden, da wollen wir doch dran sein. Wunderheilungen, was unser Herr alles kann. Vom auf dem Wasser gehen zum Blindenheilung, die Heilung am Straßenrand, am Teich, große Bilder in Begegnungen bis hin zur Totenauferweckung, Brotvermehrung, all das, das sind doch Bilder, das sind doch Geschichten, das ist doch die Botschaft, die wir mit Jesus verbinden und die wir teilen wollen mit ihm. Aber nein, Hebräer sagt, Jesus und Golgatha, das gehört zusammen. Und dann sagt unsere innere Seele wieder, nein, das kann nicht sein, weil Jesus war doch ohne Sünde. Er war doch gerecht. Er ist doch der Gute. Wir sehen den guten Jesus in unserem Alltag des Glaubens. Der gute Jesus, der unsere Gebete hört, wenn wir zu ihm kommen. Der gute Jesus, der sagt, ich bin bei dir alle Tage bis zum Ende der Welt. Der gute Jesus, der mir hilft, der meine Wunden heilt, der mir vergibt, der mir den Frieden schenkt. Der gute Jesus, dafür lebe ich doch, dazu stehe ich doch. Er kann Wunder tun in meinem Leben. Er kann die Berge erniedrigen, die Täler erhöhen. Das ist doch der Jesus, den ich will. Oder vielleicht sehen wir auch diesen leidenden Jesus. Ich muss mit Jesus leiden. Gibt es auch viele schöne Lieder dazu, die wir uns gerne in Erinnerung holen. Leiden aus Mitgefühl für die verlorene Welt. Leiden, dass wir uns mit den Menschen gemeinsam an ihre Seite stellen, mit ihnen mitgehen, verstehen, tolerant sind. Sie mittragen, für sie beten, gemeinsam unterwegs sein wollen, Unrecht ansprechen, für Gerechtigkeit aufstehen. Das hat doch Jesus getan. Also so könnten wir doch Jesus auch sehen, der bereit ist zu leiden und ich leide mit. Und umso mehr ich leiden kann, umso mehr bin ich an Jesus dran. Die Sorge, mein Freund, weil Jesus in der Sorge ist. Oder Wir sehen Jesus als den großartigen Ostersonntags-Jesus, der auferstanden ist. Wie wir es gerade gebetet haben, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Was für ein triumphales Bild. Halleluja, haben wir vorhin gesagt. Halleluja dazu. Jesus ist auferstanden. Er ist aufgefahren in den Himmel. Ihn beten wir an. Ihm geben wir Ehre. Ihn loben wir. Ihm leben wir entgegen. Auf ihn warten wir. Da ist ganz viel Freude drin in diesem auferstandenen Jesus, der uns vorausgegangen ist in die Ewigkeit, dem wir nacheifern dürfen und wissen, er hält für uns eine Wohnung bereit und da dürfen wir ankommen. Toller Ort. Aber hier, Hebräer, hier wird Jesus mit diesem einen Ort verbunden. Nicht mit dem, was Jesus getan hat. Nicht mit dem, was Jesus geredet hat. Nicht mit dem, wie Jesus in einer Haltung unterwegs war gegenüber der Gesellschaft, dem Leben, der Zukunft, der Politik, was auch immer wir da benennen wollen. Nicht die Haltung, nicht die Worte, nicht die Taten, sondern es ist dieser Ort, der von Menschen festgelegt wurde. An diesem Ort haben die Menschen bestimmt, hier wird entsorgt. Hier kommt hin, was unter uns keinen Platz und keinen Raum hat. Hier lagert, was ich nicht bei mir haben will. Hier ist die Endstation, wenn der Mensch etwas nicht mehr vor Augen haben möchte. Wer an diesem Ort ist, mit dem ist es aus, der ist weg vom Fenster. Nach dem fragt keiner mehr. Das eben passt für uns nicht. Deswegen reiben wir uns an dieser Aussage vom Hebräer, dieser Ort, wo Jesus ist. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann wissen wir, dieser Ort ist nicht nur von Menschen festgelegt, sondern dieser Ort ist auch von Gott bestimmt. Gott hat diesen Ort auch vor sich, als er mit seinem Sohn Jesus Christus seinen Plan gemacht hat. Und Jesus spricht davon, und er sagt in Matthäus 20, Vers 28, dass er nicht gekommen ist, sondern um zu dienen, wie wir es heute Morgen schon gehört haben, sondern dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und es ist eine wichtige Information, das ist eine wichtige Aussage und eine wichtige Wahrheit, dass wir verstehen, warum der Ort so wichtig ist für uns. Golgatha ist nicht einfach nur eine Station, etwas, was mit zum Glaubenskonzept gehört, sondern es ist der Dreh- und Angelpunkt, der Wendepunkt für jedes Leben. Dass es sein Leben gibt, er stirbt auf dieser Lagerstätte draußen vor der Stadt, er stirbt da als Lösegeld für mich. Als Lösegeld für mich. Jesaja hat es viel früher schon mal formuliert, für unsere Übertretung, für meine Ungerechtigkeit, zu meinem Frieden, zu meinem Heilwerden stirbt er da. Ohne diesen Ort erfährt der Mensch nicht, was es bedeutet, freigesprochen zu werden. Weiß nicht, was es bedeutet, im Frieden mit Gott unterwegs zu sein. Weiß nicht, was es bedeutet, in tiefe Heilung hineinzukommen. Heilung der Seele, des Geistes. Nicht immer des Körpers, aber in diesem Einssein, in den heilsamen Raum Gottes hineintreten zu dürfen und zu wissen, jetzt bin ich daheim. Jetzt bin ich beim Vater angekommen. Jetzt ist das, was er mir zuspricht, in meinem Leben hat es Raum finden dürfen. Das ist der Wahnsinn. Deswegen ist dieser Ort Golgatha nicht einfach nur eine Station, etwas, womit ich mich solidarisiere im Leben, sondern es ist eben die Lebenswende, die Lebensveränderung, die komplette Richtungsveränderung in meinem Leben. Und darum ist dieser zweite Vers, den wir da anschauen, der Vers 13 ist es dann hier, lass uns zu ihm hinausgehen. Lass uns rausgehen zu ihm. Wenn da wirklich Lebensveränderung stattfindet und er sagt, ich gebe mein Leben als ein Lösegeld für dich, dass du heil wirst und Frieden hast mit Gott, dann heißt es doch für jemanden, der an Gott glaubt, ich will da sein, wo er ist. Und Jesus sagt, ich bin draußen vor der Stadt. Und die Aufforderung ist, geh dahin, wo Jesus für dich da ist. Trenn dich nicht, weil es vielleicht ein Ort ist, der nicht gefällt, nicht so wichtig ist. Ich warte lieber irgendwo, wo die Sonne scheint. Ja. Am See Genezareth kommt er bestimmt nochmal vorbei, da war er ja schon mal. Ja. In Jerusalem im Tempel, da kann ich sicher auch auf ihn warten, weil da ist schön warm. Außerdem da gibt es so eine schöne Musik. Ja. Irgendwie werde ich doch Jesus schon wieder über den Weg laufen. So können wir das in unserem Leben manchmal schön versuchen zu formulieren, um diese unangenehmen Wege zu vermeiden. Weil was ist denn dieser unangenehme Weg, den wir hier haben im Hebräer, wo es heißt, geh hinaus zu ihm, geh raus vor die Stadt. Außerhalb der Stadtmauer gibt es keine Regeln. Da ist man freiwillig. Da endet das Gesetz. Außerhalb der Stadtmauer, da gibt es keine Gemeinschaft. Da gibt es nichts, womit ich vielleicht mein schönes Leben, mein schönes Gedankenkonstrukt aufbauen und pflegen kann. Dort sind weniger Wundergeschichten und weniger Heilungsgeschichten. Aber Jesus sagt, da wo ich bin, eben draußen vor der Stadt, da bin ich, und da heißt es im Vers 12, damit er uns heilige. Das findet da statt. Die Heiligung. Abseits von meinem schönen, cozy Lebensstil, wo ich weiß, der liebe Gott, der ist für mich alle Tage da. Abseits von dem, wo ich weiß, jetzt funktioniert alles in meinem Glauben. Jetzt funktioniert alles in meinem Leben. Ich habe vorgesorgt, mir geht's gut. Abseits, sagt er, ich heilige dich. Aber dafür muss er mich manchmal rausnehmen aus dem, was für mich so selbstverständlich ist, was für mich so vertraut ist, was für mich so wichtig ist für meine Emotionen und für mein Wohlgefühl. Abseits, sagt er, damit er mich heilige durch sein Blut. Wer das von uns erlebt hat, was es bedeutet, geheiligt zu werden von dem, der am Kreuz gestorben ist für uns, der entwickelt eine unfassbare Sehnsucht nach ihm. Weil er weiß, was es heißt, Frieden mit Gott. Vergebung meiner Schuld. Freigesetzt von allem, was mein Leben in den Tod hineinbringt. Und da sagt Jesus an diesem Todesort, wo nur noch geopfert und geschlachtet wird, die Abfälle des Lebens, da sagt er, ich lebe und du sollst auch leben. Ein neues Gebot gibt er da, wo eigentlich Endstation ist, aus ist, da sagt er, weil ich hier bin und ich sage dir, lebe, dann lebe. Rausgehen aus der Sicherheit meines eigenen Glaubenskonstrukts, meines schön geformten Lebensstils. Rausgehen im Herzen, im Geist und sagen, Jesus, da wo du bist, da will ich eigentlich nicht sein, aber mich zieht zu dir und deswegen hilf mir jetzt außerhalb von meiner eigenen Stadtmauer, außerhalb von meiner Komfortzone, hilf mir, ich komme nicht klar. Hilf mir, begegne du mir. Und dann haben wir diesen Vers 14 noch, wo es dann ganz klar wird für den, der diese Erfahrung macht, ich gehe hinaus zu ihm. Der stellt für sich fest, ich habe hier nichts, ich habe hier keine Heimat. Draußen vor der Stadt ist Heimatlosigkeit angesagt. Aber draußen vor der Stadt begegne ich dem, der mir sagt, es gibt eine ewige Heimat und die bereite ich dir vor. Die Heimatlosigkeit ist etwas, was zu den Christen und ihren Glaubensweg dazugehört. Heimatlosigkeit ist dieses feste Vertrauen, dass die Wege Gottes höher sind als meine Wege. Gottes Gedanken über mich sind höher als meine Gedanken. Und ihm mich anzuvertrauen, heißt immer auf unsicheren Wegen zu gehen. Und wir haben da die ganze Bibel voll mit Menschen, die diese innere Heimatlosigkeit für sich willentlich angenommen haben. Nur der Abraham zu nennen, der alles verlassen hat und sich in ein Land begeben hat, wo er wusste, ich werde dort immer als Fremder sein. Bis zu seinem Tod war er fremd. Trotz allem Ansehen, das er haben durfte im Ausland, er war der Fremde. Josef oder Hagar, Daniel, David, Amos, Jeremia, wir könnten sie alle nennen, sind in die Heimatlosigkeit gegangen, weil sie dem begegnet sind, der sagt, ich habe Leben für dich. Bis hin zu Jesus, der die Heiligkeit des Vaters verlassen hat und sich erniedrigt hat um unsertwillen, damit wir leben können. Kennen wir den Ort, an dem Jesus ist? Machen wir uns auf, mit ihm in Gemeinschaft zu sein, damit unsere Sehnsucht zu ihm größer und größer wird. Und nochmal die Erinnerung und die Ermutigung, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und zu sagen, Jesus, ich will deine Wege gehen. Ich will da sein, wo du bist. Und dann wird uns das ganz lebendig, was uns die Bibel zuspricht. Ewigkeit, Frieden mit Gott, Vergebung von aller Trennung, Heilung unserer Seele. Ich wünsche uns, dass wir das erleben dürfen, jetzt auch in der neuen Woche. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort diese Ermutigung haben dürfen, nicht auf uns und unsere Sicherheit zu bauen, sondern zu wissen, dass du der bist, der unser Leben kennt und uns in unserem Leben führt. Da, wo du bist, Jesus, da wollen wir sein. Weil wir wissen, da, wo du bist, ist das Leben der Ewigkeit. Und du siehst, dass wir da ganz große Ängste haben, ganz große Zweifel haben, uns der Mut einfach auch fehlt. Und wir dann lieber den Spatz in die Hand nehmen, als die Taube auf dem Dach und sagen, nee, lass mal gut sein. Aber dein Heiliger Geist, Jesus, dein Heiliger Geist, der kann uns diesen Mut schenken, weil er die Wahrheit ist. Und weil er von dir kommt. Und so bitte ich dich, dass du uns antreibst, in deine Gemeinschaft hineinzutreten. Mutig machst, in deiner Spur zu leben. Auf das zu setzen und zu bauen, was die Ewigkeit für uns hat. Ich preise dich dafür, dass du uns siehst und dass du uns segnest. Amen.